Hallo und herzlich willkommen in der Gamer WG. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 39.
Scoop!
Ja, so ähnlich.
Schön, das passte heute, mir jetzt gerade.
Obwohl, ist ein gutes Stichwort, weil heute wollen wir ja quasi auch so ein Stück weit über uns sprechen. Wir wollen sprechen über die Gaming-Presse, über die Printmedien, über die Online-Medien, über die Medien, übers Internet und den Einfluss auf die ganze Medienlandschaft. Ja, da gehören wir auch zu.
Da habe ich bei der ganzen Überlegung mit dem Thema überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Ja, ist, ne? Ja.
Ja.
Ja, und dazu haben wir uns natürlich noch einen Gast eingeladen. Ne? Hallo?
Ja.
Hallo?
Das war jetzt als Stichwort.
Ja, die sprechen mit mir.
Ja, hallo Maurice.
Ja, tatkräftige hallo, Unterstützung. Weil über trockene Themen muss man natürlich, da kann man ja.
Ne? Trocken? Findest du trocken?
Ja, Papier und so.
Ja, stimmt, bei Papier fangen wir an, ne?
Ja, würde ich sagen. Das ist doch so. Also da, wo es angefangen hat, daher kommt die ganze Medienlandschaft, die wir heute haben. Also daraus sind sie auch entstanden irgendwo weit. Und auch so, wie sie heute sind. Also so vom Konzept her, wie die arbeiten und wie die sich zusammensetzen, so die Hauptakteure in dem Feld arbeiten immer noch genauso wie früher. Nur dass sie deren Berichte, die sie zusammenfassen, nicht mehr in ein Magazin drucken, was wöchentlich oder monatlich erscheint, sondern ja, einfach online stellen, wenn es fertig ist.
Was die ganze Arbeit sehr verändert. Also so.
Natürlich, aber die sitzen halt immer noch
in den... Der ganze Workflow ist ein komplett anderer. So
genau, quasi. Also die Firma sieht aber noch gleich aus. Die haben einen Chef, der verantwortlich ist. Die haben Teamleiter, die da denen aufdrücken, was die zu Bericht erstatten haben. Und die sind in Teams unterteilt teilweise. Bei IGN zum Beispiel ist es ganz schlimm, dass die halt so in wirklich reingefercht werden. Du bist jetzt der Nintendo-Mann und dann bist du jetzt der Nintendo-Mann und so.
Haben sie geändert.
Haben sie geändert, ja.
Ja.
Die okay, haben jetzt sind so sie modern geworden, ja?
Ja, die haben jetzt ein allgemeines Editorial-Team,
alles klar.
Wo sie alle drin sitzen.
Nee, aber das ist halt so die Regel. Man hat halt den einen Typen, der den Bericht schreibt und sich damit befasst und auseinandersetzt und so. Und der macht den Bericht dann fertig. Und dann hat man noch irgendeinen Vogel, der hat wahrscheinlich irgendwie... liest und korrigiert und so und einen, der halt das Layout dann macht und das dann online stellt und so, da sitzt halt, weiß ich, wie viele verschiedene Leute daran beteiligt, bis so ein Ding mal fertig ist. Und ja, ist halt den Zeitschriften auch vor allem sehr, sehr aufwendig alles.
Ja, ich würde sagen, bevor wir weiter auf die Unterschiede zwischen Zeitschriften und Internet eingehen, quatschen wir erstmal eine Runde über Zeitschriften. Und Maurice, du hast doch bestimmt, du bist ja ungefähr unser Alter, glaube ich, auch schon, bevor es das Internet gab, Videospiele gespielt?
Als ich persönlich angefangen habe mit Videospielen, gab es das Internet schon, aber da hatte ich noch keinen Anschluss.
Okay. Aber hast du denn, hast du Zeitschriften gelesen? Hast du Erinnerungen an das schöne Club Nintendo Magazin zum Beispiel oder dergleichen?
Ja, die habe ich mir immer mitgenommen, obwohl ich gar keine Nintendo-Konsole hatte. Aber das war einfach cool, weil es kostenlos war. Ich habe mich damals eigentlich mehr so dafür interessiert, so was denn die Spielbranche überhaupt so generell getätigt hat. Das Nintendo-Magazin hat natürlich dann die ganzen Nintendo-Spiele erstmal total hoch gelobt, egal was es dann letzten Endes für ein Mist war.
Ja, aber, und ausschließlich darüber berichtet, über nichts anderes.
Ja. Und als Fan, auch wenn man keine Konsole hatte, man hatte ja irgendwelche Freunde, die dann die Konsolen hatten, dann hat man denen halt gesagt, oh, die Zeitschrift sagt, das Spiel ist so geil, besorgt ihr das mal, damit wir es zocken können. Und dann gab es halt eben auch ein paar Enttäuschungen. Aber so mit Zeitschriften verbinde ich halt meistens so, vor allem aus meiner Anfangszeit, als ich mich noch zu konsolenspezifischen Zeitschriften mehr begeben hatte, als so konsolenübergreifend, dass diese halt ihre Plattform in höchsten Tönen loben und auch die Spiele, auch wenn sie dann nicht plattformexklusiv sind, eben da nur Lobpreisungen irgendwie parat haben. Also ich muss aber sagen, es ist mittlerweile viel schlimmer geworden. Da können wir dann später eventuell nochmal zurückkommen. Ich finde, heutzutage sind Magazine viel unkritischer, als sie damals waren.
Ja, definitiv war.
Da habe ich dann auch noch schöne Beispiele von Presse, die gekauft worden ist, für Reviews zum Beispiel. Ja.
Cool. Aber nochmal kurz zurück zum Club Nintendo Magazin, weil das kann man sich ja heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Das war ja letztendlich, also das war eine Zeitschrift von Nintendo über Nintendo, mit anderen Worten Werbung. Das war nichts anderes eigentlich als so ein Werbeprospekt, den es dann gab es einmal im Monat, glaube ich, ne? Und die lagen dann kostenlos so in den Geschäften.
Ja, die sind halt, die sind nachher zu späteren Zeiten auch noch umgestiegen und zwischendurch umgestiegen. Dann gab es mal eine Zeit lang, da musste man dann angemeldeter Club Nintendo, angemeldetes Club Nintendo Mitglied sein. Da hat man dann so Coupons bekommen und nur gegen Ausgabe von so einem Coupon hat man so eine Zeitschrift bekommen und so.
Richtig.
Also die hatten da teilweise total banane Ideen, warum auch immer, halt Kundenbindung irgendwie oder so. Und dann sind sie davon aber wieder weg. Dann gab es sie wieder und dann irgendwann sind sie auch gestorben halt,
Ja, ich
weil
kann mir
warum auch
vorstellen,
immer.
dass denen da zu viel geworden ist, dass sie die halt so kostenlos überall ausgelegt haben und dass die so Leute wie Maurice die dann ständig mitgenommen haben, obwohl es die nicht wirklich interessiert hat. Dass sie auf jeden Fall gedacht haben, ja, Kosten sparen wahrscheinlich und deswegen diese Exklusiv-Coupons, so dass die Fans das Ding immer noch kriegen. Aber ja, was. Das hatte trotzdem halt damals einen Wert. Heute wird sowas, so ein Blättchen von irgendwem, das wird ja kein Mensch mehr ernst nehmen, quasi. Aber damals war das tatsächlich eine Informationsquelle für uns.
Ja, vor allem in einem, wenn man noch halt jünger war oder so, dann hatte man halt nicht die Hürde wie bei normalen Pressetiteln, die man halt kaufen muss. Ein Club Nintendo Magazin war umsonst. Das war halt der große
Ja.
Zugpunkt davon. Ne?
Ja. Ich meine, wir sind dann irgendwann noch umgestiegen, dann habe ich Total gelesen und Ronny die Endzone. Ganz witzig passend, so die großen
Ja.
Konkurrenten. Kennst du die? Die Geschichten von den Magazinen kennst du ja mit Sicherheit auch, Maurice, ne?
Von
Total und Endzone.
der Enson ja, von der Total glaube ich nicht.
Oh, ja, egal. Die waren auf jeden Fall so zeitgleich führende Nintendo-Magazine. Und halt, ja,
Das waren da
Konkurrenten halt.
ja, und das waren aber halt ganz normale Presseerscheinungen von irgendwelchen großen Pressekonglomeraten, die halt dann die Zeitschrift herausgebracht haben.
Ja.
Also die man auch kaufen musste im Kiosk oder im Zeitschriftenhandel halt. Und die da, ich glaube, wann waren die? Auch monatlich? Monatlich, glaube ich, ne?
Monatlich,
Ja.
ja.
Ja, und die hatten halt das übliche Reviews, Previews, News.
Ja.
Ja.
Habe ich aber, die habe ich als gut kritisch auch in Erinnerung. Die waren schon irgendwo auch, waren das eindeutig Nintendo Fanboys, das
Ja.
keine Frage, ne? Aber ja.
Auf jeden Fall. Nee, die Endzone, die hatte ich dann sogar regelmäßig und ja, war halt so eine Informationsquelle. Damals war ich sehr Nintendo fokussiert, halt eine Nintendo-Konsole, da war man dann gebunden an das eine Ding. Und da war das halt schon, ja, eine Informationsquelle. Und die hatten teilweise dann auch sogar halt nicht so wie die Club Nintendo zum Beispiel Reviews drin, die schlecht waren. Also das wusste man dann auch, das Spiel war schlecht oder hatte dann halt auch viele Screenshots, die unvorteilhaft waren und man wusste, ja, nee, das brauchst du nicht, weil das sieht total Mist aus oder so. Ja, was das so im Club Nintendo natürlich nicht war. Die hatten dann teilweise so Concept Art da drin und so, was natürlich ein bisschen anders
Ja,
aussieht.
und wie
Ja.
dann immer alles schön geredet wurde, hat eine interessante Steuerung.
Zum Beispiel.
Ja, also Lars, Club Nintendo Magazin las sich echt wie Pressemitteilungen quasi, ne, heutzutage. Also das ist so ein
Ja, stimmt.
spektakuläre neue 3D-Welten, bla bla bla. Na gut, ja, heute ist alles anders.
Obwohl immer noch auch Zeitschriften aus damaligen Zeiten überlebt haben bis heute. Man so PC-Games und so sieht, die existieren immer noch. Die haben, glaube ich, eine relativ hohe Zahl an auch Abonnenten und so. Und ja, die machen halt im Moment noch so ein bisschen dadurch, das Internet wett quasi durch halt lange, ausführliche, gut recherchierte Berichte, wo sich halt ein Reporter wirklich hinsetzt und da sich seine Gedanken zu macht. Teilweise mit Insider-Infos und so, weil die halt schon jahrelang die ganzen Leute kennen aus der Branche und so. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Das bröckelt auch so langsam weg, weil halt heutzutage die Internetpresse genauso anerkannt ist wie die Printmedien.
Und vor allem schneller ist. Das ist so,
Natürlich. Aber ja, dadurch ist halt, haben die halt einen großen Namen. Früher war natürlich noch ein ganz großer Punkt von so Zeitschriften, war natürlich, dass man über die Sachen gekriegt hat, vor allem im PC-Bereich, die man sonst so nicht gekriegt hat. Man hatte zum Beispiel auf den Zeitschriften war grundsätzlich eine CD mit bei, als dann die
Oh
CD-ROM-Laufwerke
ja,
gängig wurden. Nachher.
ich muss zum Kiosk, es ist eine neue Netscape-Version raus. Ich erinnere mich noch dran.
Ich muss im Internet surfen und muss mir die Software kaufen gehen oder ja, holen gehen. Ja, das ist witzig. Nee, aber auch vor allem im Bereich der Videospiele, da waren dann heute vollkommen noch Mumpitz, aber früher waren die Demos auf den CDs drauf. Die hat man sonst nirgendwo herbekommen. Also da gab es das Internet noch nicht so wie heute und mit einem 56K-Modem
Das
wollte man sich
stimmt.
keine Demo
Das stimmt,
runterladen.
da habe ich sogar zu PlayStation 2 Zeiten noch ab und zu dieses fieser
OPM,
offizielles
ja.
OPM, genau.
Official PlayStation Magazine, ja. Da waren dann auch die Demos drauf und das war halt ja ein ganz riesengroßer Verkaufspunkt für die Printmedien. Der ist
Ja.
auch tot.
Auch
Der
nicht.
Verkaufspunkt.
Auch nicht komplett. Also so die einzige Zeitschrift, die ich in den letzten Jahren noch immer mal gelesen habe, ist die GameStar. Und die haben ja immer noch zwei DVDs jedes Mal im Heft dabei mit irgendeiner Vollversion von irgendwas und Demos und deren Video-Features und so alles im Heft. Ja, die gibt's noch. Die haben auch noch, also die lesen sich wirklich gut. Also das sind wirklich anständige Artikel halt. Mit journalistischem Anspruch, nicht nur so ein Scoop-Blog halt. Macht wohl Spaß. Ja, Maurice. Zeitschriften von heute, die es heute noch gibt. Was fällt dir dazu ein?
Da wird mir jetzt spontan die GamePro einfallen, weil ich die eine Zeit lang gelesen habe.
Die kenne ich gar nicht, außer so vom
Das
Cover.
ist das Schwestermagazin der GameStar.
Ah, okay.
Und es behandelt eben Konsolenspiele. Und bei denen lag auch immer eine DVD bei mit Review-Videos und Trailern und so weiter. Welche ich ganz interessant fand zum Anfang hin, weil kommentierte Spielszenen zu sehen, ist irgendwie was anderes als nur Spielszenen zu sehen.
Stimmt schon.
Aber man hat halt gemerkt, dass irgendwie viele Printmagazine eben immer unkritischer wurden. Und das ist auch der Grund, weshalb ich dann irgendwann mit der GamePro aufgehört habe, weil mir war dieser ganze Lobgesang einfach irgendwann genug. Also wenn dann teilweise irgendwie, oder besser gesagt, wenn nur noch Spiele irgendwie die 80er-Marke erreichen und irgendwie nichts mehr darunter fällt, weil irgendwie alles top ist, was sie da bekommen, dann verliere ich zum einen die Übersicht über die Titel, die mich wirklich interessieren, weil ja laut deren Meinung alles spitze ist. Und zum anderen kann ich es irgendwann auch nicht mehr irgendwie für voll nehmen, wenn dann Kritikpunkt gekommen wie, ja, mir hat es nicht so viel Spaß gemacht, aber es war ein verdammt geiles Spiel. Und das ist dann so der einzige Punkt, ja.
Ja, aber ich finde, das ist irgendwie insgesamt ein Punkt heutzutage auch in der Gaming-Presse, auch im Internet und so. Die sind alle Publikationen da sind sehr nah beieinander. Also, wenn es irgendwie ein Spiel gibt, was gerade aktuell ist und was wahnsinnig gehypt wird und überall, dann ist in der Regel das komplette Internet danach verrückt und man liest seltenst, dass jemand da Gegenstellung bezieht. Also, selbst die Leute, die dann sagen, nee, das interessiert mich aber nicht. Die sagen dann halt nicht weiter mehr zu, ja. Also es gibt selten laute Kritik an allgemein gehypten Spielen.
Ja, man muss da nochmal bei Metacritic irgendwie schauen, was da teilweise diese ganz großen Titel für Wertung absahen insgesamt. Das ist
Ja.
schon nahe dem Unmöglichen. Also da bekommen den Titel wie Uncharted 2 oder GTA 4 irgendwie die 99 Punkte zusammen. Und das ist ja schon
Ja,
sehr nahe der Perfektion so gesehen.
wo ist dann noch der Spielraum?
Genau.
Ja.
Ja, das ist auch so ein bisschen so ein System, da regen sich auch die meisten drüber auf und auch viele, man liest auch immer wieder in der Presse von den Leuten selber, die die Reviews auch schreiben, dass die doof finden, dass sie es machen müssen.
Die Scores jetzt, willst du
Genau.
darauf hinaus? Ja, an dieser Stelle möchte ich kurz Henry grüßen. Der hat sich mal gewünscht, dass wir über Review-Scores diskutieren. Was wir genau jetzt tun.
Ja, macht halt irgendwo, ist halt schwierig ja, die stecken natürlich auch so ein bisschen in der Zwickmühle. In den Printmedien war es nicht ganz so schlimm. In den Internetmedien, das ist so ein Nachteil davon, ist es noch viel schlimmer geworden, weil die bezahlen sich im Hauptpunkt über Werbung. Die Printmedien natürlich damals auch, aber die hatten immerhin auch noch ihren Kaufpreis, mit dem die halt ja, ihr Geld verdienen konnten. Und Problem heute, wenn ich ein Online-Medium habe, ist, ich bin darauf angewiesen, dass die Videospiel, Industrie auf mich zukommt und mir ihre Werbung anträgt und dass ich die auf meine Seite stelle. Und wenn ich dann aber im Umkehrschluss hingehe und dem Spiel eine 5 gebe von 10, dann werden die beim nächsten Mal einen Teufel tun und zu mir kommen und die Werbung bei mir auf die Seite schalten. Damit bricht dann meine Einnahmequelle weg und so, das ist so ein bisschen so ein Problem, was die haben und das existiert bis heute und ja.
Ja, ich würde sagen, da gehen einige besser mit um als andere.
Ja, klar, das ist
Also,
ja mal so.
ich bin ja so ein regelmäßiger IGN-Leser und bei denen zum Beispiel weiß ich, dass die Leute, die die Artikel schreiben, haben mit den Leuten, die Werbeverträge machen, für die Seite überhaupt nichts zu tun. Also, die schreiben Review über irgendein Spiel und wenn die dann selber auf die Seite kommen und sehen, welche Werbung daneben angezeigt ist, dann denken die, Also, ja. Aber die sind natürlich auch riesig groß und anerkannt
Ja,
und so. Die haben
klar.
natürlich ganz andere Freiheit als, ja, weiß nicht, wer
So
das sonst
irgendwelche
versucht.
kleinere Seiten, ja.
Da fällt mir eine Zeitschrift ein. Habe ich mir irgendwann mal, weiß ich nicht, Wartezeit an irgendeinem Hauptbahnhof, so ein Spielezeitschriften durchgeguckt. Da hatten die so ein PS3-Magazin. Ich weiß nicht, wie das hieß. PS3-Magazin oder so. Das habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Da war ein Little Big Planet Poster drin, dafür haben sich die 2,50 € oder so gelohnt. Aber da konnte sie nichts von lesen. Also das war so grausam schlecht. Also das las sich ungefähr so wie diese Beschreibungen im PlayStation Store, über die wir letzte Woche noch geredet haben. So 08, so einfach nur
Ja.
so die Pressemitteilung ein bisschen umformuliert, ein paar Screenshots dabei und so weiter, haben die dann da einen Artikel genannt. Weißt du, das war, boah, peinlich.
Was ich bei einigen Magazinen sehr seltsam finde, ist so diese Unausgeglichenheit. Es gibt einige Magazine, die haben wirklich nur so eine Handvoll Tests, wo sie dann auf die besten Spiele des Monats sozusagen aufgeben. Und dann gibt es wieder andere Zeitschriften, die haben einfach zu viele Tests, wo dann teilweise auf einer Seite irgendwie 8 PSP-Tests zu finden sind. Und
Mit
da
zwei
kannst du dir
Sätzen
doch
pro
keinen Eindruck
Spiel.
von einem Spiel machen.
Ja, genau.
Ja, Hauptsache, die haben Score. Ach, richtig, zurück zum Score. Also die Diskussion darum ist ja schon seit Ewigkeiten, ob es überhaupt Sinn macht, seine Meinungen zu einem Spiel in eine Zahl zusammenzufassen. So. Und die Leute, die so Reviews schreiben, würden das gerne oft sein lassen, damit die Leute auch den Text lesen und nicht einfach nur bis zum Ende scrollen und sehen 7,5 und schreiben, der Reviewer hat überhaupt keine Ahnung.
Ja, da ist auch wieder so ein ganz, ganz kleiner Vorteil bei den Printmedien, weil wenn du schon 5 Euro für so eine Zeitschrift ausgibst,
Dann
dann bist du
liest
da
du
auch
doch.
einen gewissen Wederwert.
Ja, stimmt schon. Aber ich finde, also ich persönlich, ich finde Scores irgendwie, also ich finde die in Ordnung, die stören mich nicht, die Bohne. Man muss halt immer wissen, wie man sie zu nehmen hat.
Das stimmt schon,
So,
natürlich.
ja. Und gerade so für Spiele, die mich nicht wirklich interessieren, die ich eigentlich sowieso nicht spielen will, wo ich schon weiß, ja, der Stil des Spiels ist halt irgendwie nicht meins oder so, dann finde ich es trotzdem noch interessant, dann habe ich auch keine Lust irgendwie, ich habe keinen Bock, ein fünfseitiges Review zu Final Fantasy 13 bald zu lesen, aber trotzdem mal hier klicken und mal da klicken und gucken, was da so für Zahlen unten drunter stehen, ist ja ganz interessant.
Ja, das stimmt. Also als, ja, genauso nett wäre es aber doch auch, wenn man eine Kurzzusammenfassung hätte zum Beispiel. Weil, weiß ich, Grafik war so und so in 3 Sätzen, Sound war so und so in 3 Sätzen und so
Ja,
weiter und so fort. Deswegen, also das ist ja.
deswegen mag ich auf IGN so, die haben immer diese Closing Comments. Das ist
Ja.
immer, da kannst du komplett ans Ende von dem Review scrollen und dann ist noch so ein Paragraph, das sind 10 Sätze oder so nochmal eben zusammengefasst. Das ist Spiel mit Schwächen, aber hat seine guten Momente so, das kann man dann So die kurze Zusammenfassung. Das ist mir auch mehr wert als die Zahl, die da unten drunter steht, auf jeden Fall.
Ja, also ich finde auch, dass es vor allem bei Online-Magazinen öfter der Fall ist, dass so ein Fazit unterm Review steht, wo man dann nochmal die persönliche Meinung des Autors erfährt. Und ich finde, das heißt
Stimmt.
irgendwie wesentlich persönlicher als so ein allgemeiner Text, weil wenn man sich irgendwann jetzt eingelesen hat und weiß, dieser Moderator oder dieser Autor, der vertritt ungefähr dieselbe Meinung wie ich zu den Spielen, dann interessiert mich auch, was er dazu zu dem Spiel zu sagen hat. Und nicht dieser allgemeine Tonus, den ich sowieso schon durch die ganzen Videos und so erfahren habe. Dieses Spiel steuert sich so und so. Ja, das habe ich doch schon gesehen in den ganzen Videos und auch durch die Demo schon erfahren. Da muss ich nicht nochmal wissen, wie die ganze Steuerung funktioniert. Sondern so eine richtige Meinung nochmal zu dem Spiel zu bekommen. Von einem Typen, der eben Videospiele gegen Geld testet, sozusagen. Der hat da bestimmt eine bessere Meinung als so ein Review-Text, der sich fast überall ähnlich liest.
Ja, und vor allem, wenn man die Person halt kennt, dann kann man auch, was er sagt, viel besser einordnen. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, boah, dieses Rennspiel finde ich irgendwie total langweilig und ich weiß aber, ja toll, weißt du, deine beiden Lieblingsrennspiele finde ich total scheiße, dann kann man das für sich selber einordnen. Auch ein Grund, warum mir die IGN-Reviews eigentlich am meisten geben, weil ich da hauptsächlich die Podcasts höre, seit 3 Jahren jetzt oder so. Und ich kenne die Jungs halt alle. Und wenn dann Review gepostet wird von denen, dann gucke ich als erstes auf den Namen, wer hat das geschrieben und dann, ja.
Dann kann man sich da schon ein bisschen ein Bild von machen, ja, das stimmt natürlich.
Erzähl mal, wie Kotaku das macht. Weil die
Ja.
lesen wir ja auch hier beide und die haben nämlich genau zu dieser Review-Score-Diskussion gesagt, nee, wir machen das nicht.
Genau. Die sind so ein bisschen alternativ in allem eigentlich so ein bisschen. Die haben halt diesen komischen Blog irgendwann angefangen und der ist halt explodiert wie ohne Ende. Seitdem es halt Blogs gibt, machen die das, glaube ich. Und sind damit aber so erfolgreich geworden, dass die mittlerweile halt anerkannte Presseleute sind und halt auch überall eingeladen werden und so, was ja für Blogs eigentlich sehr unüblich ist.
Ja, deswegen
Und
sind die, also ein Blog sind die so vom Layout her und so,
ja, so.
vom Management nicht wirklich, weil die ja wirklich festangestellte,
Genau.
bezahlte Schreiber haben, die,
Richtig. Ja,
ja.
die gehören halt auch zu so einem Mediennetzwerk. Gawker heißt's. Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist es halt so angefangen. Und die sind aber relativ ja, frei damit und auch bekannt dafür, dass sie halt auch ihre Meinung sagen. Eigentlich in allen Artikeln. Und sich auch da nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Leuten. Und ich habe sogar schon teilweise Videoschnipsel gesehen von irgendwelchen Veranstaltungen da, wo die dann den Leuten da irgendwas direkt ins Gesicht sagen, was so sonst keiner außer Presse sich trauen würde. Und ja, die sind halt hingegangen und haben irgendwann gesagt, ja gut, Reviews müssen wir ja eigentlich auch mal machen, das macht ja jeder und das ist ja auch eigentlich ganz nett. Machen das aber auch nur für ausgewählte Spiele, also die Re reviewen lange nicht jedes Spiel.
Ja.
Und dann gehen sie hin und machen halt auch keine Punkte, weil die halt auch wissen, dass das totaler Mumpitz ist, irgendwelche Punktevergabe, weil die Leute das dann nur lesen und den Rest nicht mehr und das bringt alles überhaupt nichts. Und die stellen zum Schluss von dem Review immer eine Liste auf von Pros und Kontras. Pros für das Spiel in Blau, Kontras in Rot und ja, dann stehen da halt, was weiß ich, ja, Grafik war toll und bla 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 hier und da und dann immer halt so kurze Zusammenfassung der positiven Punkte, kurze Zusammenfassung von den negativen Punkten und danach dann nochmal ja, so ein Resümee insgesamt darunter dann auch noch.
Genau, und alles in allem sehr kurz gefasst, fast stichpunktartig
Ja, genau.
geschrieben.
Die Pros und Kontras auf jeden Fall, ja.
Ja.
Und das ist so ein Ding, es ist halt übersichtlich, man sieht sofort sämtliche positiven Punkte, man sieht sofort sämtliche negativen Punkte, die denen halt aufgefallen sind. Und daran kann man sich sehr schnell ein sehr gutes Bild über das Spiel machen.
Das stimmt. Wobei ich die nicht so gerne lese. Also ich lese die nie komplett. So bei IGN ist das so, und dann ist ab und zu mal ein Spiel, was mich wirklich interessiert, und dann lese ich wirklich so ein zwei-, dreiseitiges Review komplett durch, was geschrieben ist wie, naja, wie ein Artikel halt, wie ein Text mit
Ja,
rotem
wie ein
Faden
Artikel in
und
der
so.
Zeitung.
Genau. Denn bei Kotaku hat man dann diese blauen Punkte und da steht dann, was uns gefallen hat, erster Stichpunkt Steuerung und dann weiß ich eigentlich da schon genug. Dann denke ich, okay, die Steuerung hat denen gefallen. Dann die 5 Sätze, die dann da noch zur Steuerung stehen, die lese ich, naja, teilweise. Aber es ist halt nicht so ein durchgehender Text. Es ist wirklich so eine
Ja.
Stichpunktsammlung. Das liest sich ganz anders,
Auf
finde
jeden
ich.
Fall, klar.
Ich wollte noch mal zu den Bewertungen kommen.
Ja.
Wenn man jetzt so eine Zahlenbewertung hat, dann muss man im Endeffekt ja auch einfach irgendwann damit rechnen, dass irgendwann eine Vergleichbarkeit zwischen Titeln besteht, die ja eigentlich so miteinander nichts zu tun haben. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier dieses Rennspiel und ich habe dieses Actionspiel, beide haben eine 9 bekommen, aber ich finde das Actionspiel total Mist, während das Rennspiel absolut geil ist, dann kann man diese Bewertung irgendwann nicht mehr nachvollziehen. Und die Vergleichbarkeit ist durch dieses System eben einfach gegeben, obwohl sie eigentlich zu den Spielen, obwohl diese Vergleichbarkeit zwischen den Spielen einfach nicht gegeben sein sollte. Also das ist mir sehr oft aufgefallen, dass ich jetzt zum Beispiel gehört habe, ja, ich habe jetzt hier eine Auswahl von Spielen und ich habe dann einfach das ausgewählt, was die beste Bewertung bekommen hat.
Wieso suchst du deine Spiele aus oder was? Was du jetzt.
Nein, nein, ich nicht ich. Aber ich habe es mitbekommen, dass eben einige sich schon so ihre Spiele ausgesucht haben.
Was noch besser ist als wir, ich habe damals noch mir teilweise Super Nintendo-Spiele nach dem Cover aus. Nach Cover und Preis. Man stand da vor 30 Spielen, die Hälfte waren zu teuer, von der anderen Hälfte hat man sich dann das schönste Cover ausgesucht, quasi. Also,
Ja,
wow.
als man noch
Gut, dass
kein,
die Zeiten vorbei sind.
als man noch überhaupt keine Informationsquelle hatte, natürlich. Wie sollte man sonst zu einem Schluss kommen?
Ja, klar. Ja, aber was du jetzt sagst, Maurice, das erinnert mich auch an Metacritics und die gängige, also die sind ja auch kritisiert, muss man wissen halt, wie man die nimmt, weil das ist ja dieser Service, die nehmen von ich weiß nicht wie vielen Online-Publikationen, die die alle verfolgen, nehmen die Scores und rechnen die alle zusammen. Und das ist allerdings, hat natürlich,
Auf
also
einer
was,
Skala bis 100 war es, glaube ich, ne?
genau. Und was die natürlich total außen vor lassen, ist, dass erstens Leute verschiedene Publikationen ganz andere Maßstäbe haben. Die eine Seite kann vielleicht sagen, bei uns ist ein 7-Komma-Spiel definiert als gut. Eine andere sagt, 7-Komma ist, naja, eher schon schlecht und so. Und die Scorelisten sind ja auch total anders. Manche IGN hat eine 100-Punkte-Skala zum Beispiel mit Kommazahl halt. Andere mal geben 1 bis 5 Sterne oder so. Das wird dann umgerechnet in und. Das ist natürlich logisch, dass das Endergebnis dann nicht mehr wirklich viel aussagt. Aber andererseits sagt es halt wohl was aus. Es ist halt naja, so ein Schnitt halt, ne? Das ist genauso wie so IMDb-Bewertungen, wo dann von 20.000 Filmliebhabern da wild rumgeklickt wird, dass das jetzt nicht irgendwie, also dass das nichts redaktionell festgelegt ist oder so, das weiß man halt. Trotzdem ist es okay, um sich halt einen Eindruck zu machen. Also vor allem bei Videospielen ist es halt gut, finde ich, auch wenn wirklich kaputte Spiele dadurch ausgegrenzt werden. So, ob du da
Ja,
jetzt
ja.
eine 6,5 stehen hast oder eine 8,2 oder so, das ist ja letztendlich noch egal. Da kann was für dich persönlich Schönes dabei sein oder auch nicht. Wenn du einen Metacritic-Score siehst von 2,4 oder so, dann weiß man, ja, da kann ich getrost die Finger von lassen. Weil, ja. Es gibt halt echt Videospiele, die sind so schlecht, dass die keiner spielen sollte.
Ja, irgendwie finde ich, also ich finde auch in so einem groben Rahmen kann man sich schon auch noch an solche Zahlen halten. Ansonsten interessieren die mich nicht die Bohne. Aber wie du sagtest, also wenn ich eine Skala bis 10 habe und ich habe ein Spiel mit 2 bewertet, dann weiß ich, da darf keiner spielen. Und ab 5 bis 10 würde ich sagen, ist es halt noch so, ja. Da sind halt viele Spiele bei, die finden Leute total geil und freuen sich über jeden Titel, der da erscheint. Und auch wenn jeder nur eine 5 kriegt oder so. Ja, und darunter wird es halt kritisch. Und so kann man das halt auch so ein bisschen lesen, so ein System. Und ja. Das
Also
ist
an
es
Scores
eigentlich.
ist nichts verkehrt. Verkehrt ist es, wenn man denen zu viel Bedeutung beimisst. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, Was, das hat keine 8,0 mindestens bekommen. Das gucke ich mir nicht mal an. Das Spiel ist scheiße. Ich weiß, das Spiel ist Rotz. So, weißt du, obwohl, also man muss schon
Ja.
irgendwie,
Ja, man
naja, selber
sollte.
wissen, was man will, ne?
Genau.
Das
Ja.
stimmt auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch das, was die selbst kritisieren teilweise. Also die machen die Scores und kritisieren aber auch gleichzeitig, dass es Leute gibt, die sich nur die Scores durchlesen und sich daran eine Meinung bilden. Das ist halt ja so ein zwiespältiger Pfad, den die da laufen, so ein bisschen.
Ja, und wenn dann schon eine 7 für einige irgendwie ein schlechtes Spiel bedeutet, was aber ja nie, nicht bedeuten muss, dass das Spiel schlecht ist, sondern dass es einfach nur ein paar Macken hat,
Ja.
dann verpasst man auch irgendwas, weil man sich dann nur auf die Bewertung verlassen hat. Und wer weiß, vielleicht war eben bloß die Grafik nicht mehr zeitgemäß, das restliche Gameplay ist aber unangefochten, ja. Und wenn man sich da komplett nur auf die Bewertung einlässt, dann kann man durchaus was verpassen.
Und es macht ja ab und zu macht's ja auch mal Spaß, ein schlechtes Spiel zu spielen, ne? Also kann durchaus mal vorkommen. Das vermisse ich so ein bisschen. So damals, als wir noch keine Informationen hatten und so, da haben wir teilweise furchtbar schlechte Spiele gespielt, ohne jemals darüber nachzudenken, dass das Spiel irgendwie schlecht ist. Das war einfach.
Das hat trotzdem Spaß
Das hat trotzdem
gemacht.
Spaß gemacht und man hat trotzdem seine Zeit da rausgeholt und da vorgesessen ohne Ende. Aber da gab es ja auch noch viel weniger Spiele, da musste das auch länger halten und so. Das ja. Ja.
So,
Was
kommen wir mal
so in letzter
zum.
Zeit noch dazugekommen ist, was ich, das ist aber, ja, hier in Deutschland ist das auch gekommen, noch als Trend, ist halt, dass Videospiele so massentauglich geworden sind, dass sogar Fernsehsender dran angesprungen sind. Es gibt, in Amerika gibt es schon länger, da gibt es ist glaube ich ein ganzer Sender.
G4.
Ja, die machen halt nur Technik und Videospiele und so. Und hier in Deutschland gab es ja auch mal so einen Fernsehsender, Giga hieß er, das war ja so ein kleiner privater Sender, so ein, der nur über Satellit zu empfangen war. Und ja, der ist glaube ich, der ist gestorben irgendwann.
Ja.
Und aber trotzdem, MTV zum Beispiel macht jetzt die Game One, heißt die Sendung, und da sind auch zwei, die damals bei Giga waren, als
Diese
Moderatoren.
Buddy und wie heißt der?
Max hieß er, glaube ich, oder so. Irgendwie so komisch.
Nee.
Egal, wie dem auch sei. Und aber es ist halt da schon angekommen. Und das ist ja auch ein weiteres Medienoutlet jetzt mittlerweile. Und das gucken sich viele Leute an und ja, das ist halt, da sind die Videospiele jetzt angekommen. In der ganz großen Medienwelt. In
Ja,
der
das ist
Farbe- und
schön.
Bunt-Medienwelt.
Das ist schön. Ich habe sogar einmal, ich weiß den Zusammenhang leider nicht mehr genau, aber in der Dreisat-Kulturzeit wurde Hideo Kojima erwähnt.
Wahnsinn, was?
Ja.
Unglaublich.
Finde
Was gibt's denn noch zu Zeitschriften oder so zu sagen?
Ja, ich denke mal, wir sollten da auch über die Aktualität von Zeitschriften sprechen.
Stimmt, das ist, ja.
Ja, das ist so der Hauptpunkt, weswegen die als Relikte der Vergangenheit anzusehen sind, von einem gewissen Standpunkt aus gesehen.
Da zieht sich übrigens aber auch durch die gesamte Medienlandschaft. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur die Videospiele.
Wobei Videospielpresse, Videospielberichterstattung ist mehr als alle andere Presse, glaube ich, in allen anderen Bereichen auf Schnelligkeit und aktuelle News fokussiert. Das sind wirklich, keine Ahnung, das und das Spiel ist angekündigt worden, Sekunden später, und dann geht es wirklich darum, jetzt, wir haben die neue Info, wir haben die neue Info oder so. Während wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Audi den neuesten, wer weiß was, Sportwagen ankündigt, dann ist das zwar in gewisser Weise ähnlich, aber nicht so krass.
Nee,
Also da gibt
das
es
stimmt natürlich.
dann ist die Neuigkeit einen Monat später in der Zeitschrift immer noch
Ja,
aktuelle News so.
wobei ich auch sagen muss, dass andere, ja, ich sag mal so, Videospielzeitschriften erscheinen meistens monatlich. Also ich kenne jetzt persönlich kein Magazin, was irgendwie wöchentlich erscheint.
Wüsste ich auch nicht.
Und meistens ist es dann auch noch so, dass sie in der ersten Woche oder in der letzten Woche des Monats erscheinen. Und das, was dazwischen passiert, bekommst du dann immer erst eben am Ende des Monats oder im Anfang nächsten Monats mit. Während es bei anderen ja, Geschehnissen, sage ich mal, wesentlich kürzere Zeitabstände gibt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Automagazin hast, das kommt auch irgendwie wöchentlich oder alle 2 Wochen. Zeitung jeden Tag. Also da wirst du täglich über das Weltgeschehen informiert. Aber Videospielzeitschriften haben es leider an sich, dass sie eben im Monatstakt erscheinen. Und da ist es dann eben fatal, wenn mal ein Testexemplar zu spät eintrifft und es dann erst einen Monat später nachgereicht werden kann, der Test. Und da hast du den im Netz schon zigtausendmal gelesen. Du hast mittlerweile keine Lust mehr, über dieses Spiel Informationen zu bekommen.
Ja.
Und da sehe ich einen ganz, ganz großen Nachteil von Videospielzeitschriften.
Also ich glaube, wo Zeitschriften noch eine Möglichkeit haben, ist, dass die andere Leute ansprechen, dass sie Leute ansprechen, die sich durchaus für Videospiele interessieren, aber halt nicht so sehr, dass sie Lust haben, jeden Tag online die neuesten News zu sehen, sondern dass sie sich quasi so eine Zeitschrift abonniert haben und die kommt dann einmal im Monat und dann blättern die mal durch und lesen mal hier und mal da. Und die sind dann ja trotzdem gut informiert. So, wenn die jetzt dann uns auf der Straße treffen und sagen, ey, ich habe gelesen, und wir sagen, na, ist doch schon 3 Wochen alt oder so, das ist ja letztendlich nicht wichtig für die. Also die haben trotzdem Überblick über alle Spiele, die so rauskommen und die in den nächsten Monaten rauskommen und so. Und die haben das dann halt so einmal im Monat zusammengefasst. Das ist genauso wie wenn du einen Podcast hörst. Der fasst dir die News der Woche zusammen, genauso fasst dir eine News der Zeitschrift, also eine Zeitschrift fasst dir die News des Monats zusammen. Und dann ist halt die Frage, wie viel Bedürfnis nach Informationen habe ich überhaupt in diesem Feld?
Ja, das Einzige, womit die halt dann punkten können, ist Qualität über halt die Quantität, die du im Internet hast. Und wenn die dann halt auch alles ausarbeiten und nicht jedem Hype nachspringen und jedem komischen Rumor, was jetzt dann aufkocht im Internet oder so, wenn die wirklich seriöse Presse machen, dann haben die durchaus wahrscheinlich eine Chance, bei gewissen Leuten anzukommen.
Ja, genau, da meine ich.
Ja,
Ja,
aber ansonsten.
nicht für mich halt, ne? Also ich
Ja,
habe
ja.
lieber das neueste Rumor direkt auf
Ja.
Kotaku gelesen.
Da sind mir dann auch egal, wenn es am nächsten Tag schon wieder dementiert
Richtig.
wird.
Hauptsache einen Tag drüber aufgeregt, jawohl.
Geil, geil, GTA 6 kommt noch vor GTA 5.
Ihr habt es hier zuerst gehört, ihr habt es hier zuerst gehört.
Scoop!
Und ich sage euch, wenn dann der Podcast raus ist, eine Woche später, wenn du das dann bei Google eingibst, GTA 6, dann wirst du erst auf GamerWG verwiesen.
Ja, du musst auch als Tag, das machen wir als Tag auf jeden Fall auch, schreiben auch in den
Alles klar.
Artikel rein und so. GTA 6.
Ja, wunderbar.
Nee, aber das ist halt, ja, so die Aktualität, das ist ein großer, großer Faktor. Und ja, insgesamt halt so die ganzen Freaks, die auch dann so die Freak-Zeitschriften gelesen haben damals, die sind natürlich jetzt alle ins Internet abgewandert, weil halt die Aktualität viel, viel größer ist und so und die Leute werden auch nie wieder zurück zu einer Zeitschrift gehen. Keine Chance.
Ja, vor allem müssen sich die Zeitschriften halt auf die wichtigsten News begrenzen, während du im Internet wirklich alle News findest.
Stimmt, ja.
Ja, aber wie gesagt, da kann ich halt auch nachvollziehen, dass das genau das Richtige für manche Menschen ist, dass die sagen, ich will ja nur die wichtigsten News.
Ja, klar.
Aber naja.
Aber das können wir halt nicht nachvollziehen.
Nicht so wirklich. Ja gut, also wenn wir das Thema jetzt rund haben,
Jo.
und meiner Meinung nach haben wir das, dann können wir ja nochmal zu einem richtigen Scoop kommen und
Trommelwirbel.
oh. Ja, ich möchte ein Spiel ankündigen. Hier, offiziell Release-Termin ist nächste Woche Mittwoch. Was ist das für ein Datum? Scheiße.
Und noch niemand in der ganzen Videospielwelt weiß davon. Und wir haben den Scoop, jawohl.
Ja, wir
Ich können euch jetzt schon sagen,
habe.
Metakritik sagt
Ja,
100%.
ja. Ich hab mit dem ich hab mit dem Produzenten gesprochen und so. Und ja, es war. Ja, die Presseabteilung von denen ist ein bisschen lausig, aber naja.
Ja, danke. Ja, ich bin richtig ein bisschen nervös, muss ich jetzt sagen. Also die Sache ist, dass ich ein Spiel gemacht habe zusammen mit meinem Bruder Philipp, den ihr ja auch schon 2, 3 Mal als Gast gehört habt. Und ja, ich habe schon, seit ich einen Commodore hatte, immer mal rumprogrammiert und immer mal hier ein Spielchen gemacht, aber nie so richtig was Vernünftiges. Und jetzt habe ich vor einem halben Jahr angefangen, Flash zu lernen. Und da ist aus so einem Learning by Doing Projekt ein Spielchen bei rumgekommen, was ich dann tatsächlich mit Soundeffekten von Philipp fertig gemacht habe. Ich habe es wirklich fertig gemacht. Das ist total kurz. Maurice hat es vorhin spielen dürfen. Hast, glaube ich, 9 Minuten gebraucht, es komplett durchzuspielen,
Aber
quasi.
nicht den Hard
Nee.
Mode,
Ja.
also
Ja,
da muss ich mich demnächst auch noch anwagen.
es gibt den Hard Mode. Ja, auf jeden Fall, es ist tatsächlich fertig. Ich habe es immer mal wieder liegen lassen und doch wieder weitergemacht. Und jetzt ist es fertig und nächste Woche Mittwoch werde ich es auf gamerwg.org veröffentlichen.
Ja.
Vorbestellung.
Ja, ich arbeite natürlich schon auf Hochtouren an
Am
DLC.
DLC. Ja, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Machst du denn so PSN-Preise oder?
1,99, 2,85 und so, ja.
Ja, für neue Spielfiguren.
Richtig. Die
Für neue
kosten
Character Skins.
2,85.
Ja, nee, das geht natürlich umsonst und ich.
Vielleicht bringen wir auch ein Wallpaper für 99 Cent.
Und das wird
Ja.
dann mit diesem ganz einfachen Pressetext: Spielen Sie das beste Flash-Spiel aller Zeiten hier exklusiv. Ich freue mich schon drauf.
Yep. Ja, damit wären wir für diese Woche durch, würde ich sagen.
Ja. Beenden wir das. Raus hier.
Okay.
Ciao.
Ciao.